Plus dein Wahlergebnis spricht ja auch für dich.
Das so, Wahlergebnis, also, ja. Das Wahlergebnis, glaube ich, ist so, also es ist ja absolut ausgefallen. Ich denke, die paar Prozentpunkte, die dazu geführt haben, ist dem Versuch, mich zu diskriminieren, geschuldet. Weil ich glaube schon, dass einige gesagt haben, nö, auf die Art und Weise wollen wir keinen Wahlkampf führen. Und für die war klar, dass ein HIV-positiver Mann sehr wohl ehrenamtlicher Bürgermeister werden kann und vielleicht erst recht und genau deshalb mir auch die Stimme gegeben haben, wo sie vielleicht vorher noch gezögert haben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Hay Bale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Thilo. Thilo wurde 2019 zum Bürgermeister von Sieversdorf-Hohenofen in Brandenburg gewählt und hat dafür im Nachgang nicht nur von queeren Medien Aufmerksamkeit bekommen. Denn Thilo ist offen schwul und Deutschlands erster offen HIV-positiver Bürgermeister. Und auch wenn er seinen HIV-Status, der zu dem Zeitpunkt eigentlich kein Geheimnis vor Ort mehr war, aus seinem Wahlkampf heraushalten wollte, so wurde das Thema von außen doch an ihn herangetragen. Mit Thilo spreche ich deshalb darüber, wie sein Sommerhaus sein permanenter Wohnort wurde, über seinen Alltag als Bürgermeister zwischen Gartenzaun und Ausschusssitzungen und sein Ehrenamt bei der Deutschen AIDS-Hilfe.
Hallo Thilo.
Ja, hallo Fabian.
Hey, grüß dich. Danke, dass ich heute bei dir sein darf in, ich muss immer noch gucken, aber ich habe schon geübt, Sieversdorf-Hohenofen.
Ja, Sieversdorf-Hohenofen ist ein Doppelgemein. Das waren früher mal zwei einzelne Orte und wie das so ist, wirtschaftlich war es dann notwendig, die Gemeinden zusammenzulegen und als eine Gemeinde zu betrachten.
Kenne ich sehr gut tatsächlich. Wir sitzen hier im, ich habe es Multifunktionsraum genannt.
Es ist das Dorf- und Gemeinschaftshaus und wir sitzen hier quasi im Gemeinschaftsraum des Dorf- und Gemeinschaftshauses. Anschließend neben uns ist die Feuerwehr. Hier war auch früher mal ein alter Konsum drin. Und wir sitzen hier heute eigentlich in diesem kleinen Dorf- und Gemeinschaftshaus, weil wir früher hatten wir die alte Schule, die wir als Dorf- und Gemeinschafts- und Begegnungsstätte benutzt haben. Die ist inzwischen aber umgebaut worden zu einer Wohngemeinschaft für Menschen, die zu Hause nicht mehr allein zurechtkommen.
Ah ja, so sind wir jetzt hier gelandet. Thilo, ich bin total gespannt auf dein Leben hier in Sieversdorf-Hohenofen. Bevor ich mit allen Sachen starte, mit welchem Pronomen fühlst du dich wohl?
Er.
Gut, danke. Thilo, du lebst hier in Sieversdorf-Hohenofen schon eine ganze Weile und bist ja nicht nur einfacher Einwohner, sondern du bist auch der Bürgermeister der Gemeinde. 702 Menschen leben hier, zumindest 2020 habe ich rausgefunden. Meine erste Frage, die mir da auf den Lippen brennt, ist, du als Bürgermeister, kennst du die alle?
Nein, ich kenne sie nicht alle. Ich meine, ich fände es manchmal schön, wirklich alle zu kennen, weil viele Menschen wohnen hier halt schon ihr Leben lang, sind hier geboren, haben Bezeichnungen für Bereiche in der Gemeinde, wo ich als Zugezogener echt nicht folgen kann.
Hast du ein Beispiel?
Ja, früher hieß es immer die Sandberge und ich konnte mir überhaupt nichts drunter vorstellen. Und ja, eigentlich ist es ein kleiner Landstrich, ein bisschen hügelig aufgeschobene Dünen aus der Eiszeit. Mhm. Ein Begriff, den du auf der Landkarte nicht findest, Brandweg. Ich konnte mir nie was vorstellen. Der Brandweg ist die Verlängerung des neuen Damms. Aber das sind so gewachsene Dinge, wahrscheinlich weil dieser Weg mal als Brandschneise angelegt worden ist. Und um zu den Einwohnern zurückzukommen, wie das so ist, wenn man hierher zieht. Das sind die Vorzüge eines Landes. Nach und nach lernst du einfach immer mehr Mitbürger oder Nachbarn kennen. Aber auch hier gibt es, wie in Berlin auch, ja, ich will jetzt nicht so wirklich sagen Kiez, aber Bereiche im Dorf, die wenig vermischt werden und wo Straßengemeinschaften sich einfach entwickelt haben. Und da kenne ich durchaus viele.
Cool.
Aber ich bin auch dabei, die alle kennenzulernen. Und als Bürgermeister habe ich ja die Möglichkeit, zumindest zu runden Geburtstagen zu gehen, ab dem 65. und ab dem 70. und überbringe meine Glückwünsche und da habe ich dann den einen oder anderen, Mensch, jetzt lerne ich sie endlich mal persönlich.
Cool. Ist das so ein Bürgermeister-Ding, dass man zu Geburtstagen dann hingeht?
Ich kenne es aus Berlin, wo der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin immer erst mit zum 100. Geburtstag gegangen ist. Hier im Dorf ist es so, dass die Tradition erwachsen ist, wirklich ab wenn man ins Rentenalter eingestiegen ist, glaube genau am 70. Geburtstag, dann vom Bürgermeister besucht wird und eine Blume oder ein kleines Präsent überreicht wird, Glückwünsche überreicht werden. Und klar hat man dann auch ein Ohr für Sorgen und Nöte oder Ideen, die manchmal aufkommen.
Ja, ich würde gerne nochmal kurz meine Eingangsfrage stellen, die ich gerne immer am Anfang von meinen Episoden stelle. Tilo, wenn ich Sieversdorf Hohenofen sage, was sind die ersten drei Dinge, die dir dabei in den Kopf kommen?
Land. Landwirtschaftlich geprägtes Dorf.
Mhm.
Dorfgemeinschaft. Ein gutes Miteinander. Und frische Luft.
Mhm. Das gute Miteinander ist ja auch etwas, was dich hier so verwurzelt, auf jeden Fall, wenn ich das jetzt richtig alles verstanden habe bisher.
Naja, der eigentliche Grund, hierher zu ziehen, war ja eher, mir ein Wochenendhäuschen zu kaufen.
Mhm.
Und Wochenendhaus bedeutet, man muss es auch bequem erreichen können. Und als ich hierher zog, gab es hier tatsächlich noch eine Bahnstation. Bahnhof mit einem Schienenbus. Ferkeltaxe wurde sie hier genannt, weil früher wurde halt einfach alles damit transportiert, inklusive Kleinvieh. Und hatte guten Anschluss nach Neustadt und damit auch Anschluss nach Berlin.
Mhm. Das ist jetzt nicht mehr so.
Das ist leider inzwischen nicht mehr so, nein. Die ist ein paar Jahre später, ist die Bahnstrecke eingestellt worden. Heute wären wir dankbar, wenn wir sie wieder hätten.
Mhm. Also wenn ich seit dem Jahr 2000 wohnst du hier, richtig?
2000 bin ich hierher gezogen, ja. Zwei Jahre vorher habe ich das Haus gekauft.
Und geboren bist du eigentlich in West-Berlin?
Geboren bin ich in West-Berlin in Charlottenburg.
Was hat dich denn letztendlich, also genau, du hast schon gesagt, du hast nach einem Sommerhaus gesucht, aber du bist dann ja auch hierher gezogen. Was hat dich letztendlich nach Sieversdorf-Hohenofen geführt? Und warum bist du nicht in Berlin geblieben?
Ich habe schon als Kind das Land gemocht mhm. und hatte schon immer den Traum, auch Schafe zu haben oder Ziegen zu halten. Und insgesamt habe ich keine große Lust gehabt, in Berlin älter zu werden. Und insofern habe ich nach einem Wochenendhaus gesucht und habe dann die Vorzüge der Stadt kennengelernt, die Vorzüge des Landes genossen. Und wie das so ist, dann tritt ein Mann in dein Leben und der war zu dem Zeit Student, finanziell eine Wohnung zu halten, ein Haus auszubauen. War zu viel und das war dann letztendlich die Entscheidung zu sagen, nee, lass uns aufs Land ziehen. Er war dabei, die Diplomarbeit zu schreiben, also nicht angewiesen, jeden Tag nach Berlin zu fahren. Ich war zu dem Zeitpunkt ohne Arbeit und dann haben wir beschlossen, uns für eine Adresse zu entscheiden, Berlin aufzugeben und aufs Land zu ziehen.
Und das hat er auch so dann alles mitgemacht?
Das hat er alles mitgemacht, er war genauso begeistert vom Landleben und auch handwerklich begabt. Insofern haben wir beide am Haus gebaut und haben dann die Stadt eigentlich nicht groß vermisst.
Mhm. Auch nicht so schwules Leben aus Berlin oder sowas in die Richtung? Gibt es da was du vermisst?
Nein.
Gut. Genau, zurück in das Jahr 2000, da bist du hierher gezogen. Kannst du dich noch erinnern, wie war das damals so für dich hier im Dorf anzukommen?
Unkompliziert. Also ich bin von den Nachbarn sofort auf einen Kaffee eingeladen worden. Die ersten Kontakte standen an. Man war neugierig. Als ich das Haus angefangen habe zu sanieren, das erste war natürlich das Dach, war der damalige Bürgermeister, stand vor der Tür. Und der stand natürlich vor der Tür, weil er eigentlich das Ackerland haben wollte, was ich mitgekauft habe. Er hat es dann verpachtet gekriegt und hat mir geholfen, Dachsteine zu entsorgen, Grün zu entsorgen, mich zu unterstützen mit Maschinen. Und von daher habe ich mich sofort wohlgefühlt im Dorf.
Das heißt, da gab es irgendwie keine Skepsis oder komisches Beäugen, sondern gleich offene Arme?
Also ich würde sagen, es waren offene Arme. Nein, es war keine Skepsis da. War herzlich willkommen und denke, der damalige Bürgermeister hat auch so gedacht, dass jeder, der zuzieht, auch das Dorfleben bereichert. Mhm. Und es ist ja nun leider so, dass die Bevölkerung überaltert ist oder älter wird und dadurch der ein oder andere halt einfach für immer wegzieht.
Mhm.
Und Zuzug noch nicht so viel ist. Also es stehen mehr Häuser leer und als gut sind.
Mhm. Kannst du dich auch explizit daran erinnern, wie das für dich war, dich hier im Ort zu outen? Was war da vielleicht überraschend einfach? Was war vielleicht auch herausfordernd?
Es war überraschend einfach. Ich bin hier mit meinem damaligen Freund hierher gezogen und natürlich haben sich alle Gedanken gemacht. Zwei Männer wohnen unter einem Dach. Und es war ganz interessant, die mich nicht kannten, die uns nicht kannten, erstmal hieß es, sind zwei Freunde. Dann sahen wir uns ein bisschen ähnlich. Ah nee, vielleicht sind es auch zwei Brüder.
Okay.
Und ja, aber mit der Vertrautheit, wie wir miteinander umgegangen sind, war schnell klar, naja, das müssen mindestens gute Freunde sein. Mhm. Und nach kurzer Zeit war klar, es ist mein Freund. Und die gefragt haben, haben auch ganz offen die Antwort bekommen, es ist mein Freund. Und ich habe nichts erlebt, wo jetzt getuschelt wurde oder wir diskriminiert worden sind.
Mhm. Und aber habt ihr das mitgekriegt, weil du meinst so, haben überlegt, vielleicht sind das Brüder, vielleicht sind das Freunde, vielleicht sind das gute Freunde, habt ihr das alles mitbekommen, dass dieses Getuschel rumging?
Natürlich, es wurde da gesprochen, wenn man zum Bäcker geht und morgens Brötchen holt und die Nachbarn, mit denen wir einen guten Kontakt haben, da haben wir es erst gemerkt, dass die sind gefragt worden, in welchem Verhältnis wir miteinander zusammen wohnen. Und die haben aber keine Antwort gegeben, sondern haben gesagt, fragt die beiden doch einfach selber. Mhm. Und so ist das nach und nach gekommen. Wer seine Neugierde gestillt bekommen wollte, musste halt einfach auch fragen, hat dann auch eine ehrliche Antwort bekommen.
Ja, und das ist ja sowieso das Beste dann im Zweifelsfall, sich nicht auf Gerüchte zu verlassen, sondern einfach mit den Leuten in Kontakt zu treten.
Ganz genau.
Und ehrlich zu fragen. 2006, hast du mir erzählt, ist damals dein Freund, mittlerweile Ehemann, auch nach Sieversdorf-Hohenofen gezogen, richtig?
Genau, dazu muss man ja sagen, dass ich den anderen Freund erst einmal, als die Freundschaft beendet wurde. Und da hatte dann auch HIV eine große Rolle gespielt, weil es war genau die Phase, wo es mir gesundheitlich ausgesprochen schlecht ging. Mhm. Ich aufgrund der vielen Erkrankungen berentet werden musste. Mhm. Und das war für meinen damaligen Freund, der gerade seine Diplomarbeit gemacht hat und mit ins Berufsleben starten wollte, hat er bekommen können, wie ich in der Partnerschaft die Möglichkeit hätte, ihn zu unterstützen, beruflich weiterzukommen, da ja nun mein Berufsleben zu Ende ist. Mhm. Eine sehr merkwürdige Argumentation, aber so denkt halt damals ein junger Mensch gedacht.
Mhm. Ja. Klingt hart. Auf jeden Fall. Also wenn du sagst, es ging dir gesundheitlich nicht so gut und dann trennt sich noch dein Freund von dir?
Tja, das ist ja oft so, wenn Krankheiten dazukommen und nicht wie in der Ehe, man sich das Gelöbnis gibt, wie in guten, wie in schlechten Zeiten. Und schlechte Zeiten sind manchmal die Punkte, wo dann auch eine Freundschaft oder eine Beziehung auseinandergeht. Wobei ich sagen muss, wir sind in einem guten freundschaftlichen Verhältnis auseinandergegangen. Wir haben lange über diese Situation noch miteinander gesprochen, die Beweggründe darüber. Und ein bisschen konnte ich sie zu dem Zeitpunkt auch durchaus nachvollziehen. Also wir sind ja nicht in Kram auseinandergegangen. Mhm. Dann erst mal zwei Jahre alleine hier gewohnt und gelebt und habe dann René, meinen jetzigen Ehemann, kennengelernt im Waldschlösschen in Göttingen.
Genau, da wollte ich nämlich gerade fragen, wie habt ihr euch kennengelernt?
Beim positiven Treffen.
Das ist ein regelmäßiges Treffen im Waldschlösschen. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal im Waldschlösschen.
Ah, okay.
Ich taste mich da noch langsam vor, was da so alles passiert.
Das sind, alle zwei, drei Monate finden die positiven Treffen statt oder alle vier Monate regelmäßige Treffen, wo sich Positive zu unterschiedlichen Themen treffen, die miteinander bearbeiten, auch Selbsthilfegruppen stattfinden, sich mit dem Thema HIV und alles, was drumherum hängt, auseinanderzusetzen. Aber auch, für mich war es auch die Eintrittspforte ins Ehrenamt, mich für HIV und AIDS zu engagieren.
Wie kam es dann, dass René auch nach Sieversdorf-Hohenofen gezogen ist? Warum bist du nicht zu ihm gezogen?
Das war eine ganz pragmatische Entscheidung. Ich habe Eigentum und René wohnte in Stuttgart zur Miete.
In Stuttgart. Oh wow, das ist ja doch eine Ecke.
Insofern ging es auch recht schnell, weil die lange Fahrzeit, mal war er hier, mal bin ich nach Stuttgart gereist, weil zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht wieder arbeiten gegangen. War uns zu anstrengend und er hat sich hier sehr wohl gefühlt im Haus und wir haben ja dann auch einen weiteren Teil des Hauses miteinander ausgebaut, also konnte sich auch entsprechend mit einbringen und dann war für uns recht klar, wir ziehen ins Eigentum und es lässt sich ja einfacher leben, wenn man keine Miete bezahlen muss.
Ja, und 2009 habt ihr auch geheiratet, ne?
2009 haben wir die Lebenspartnerschaft begründet.
Oder genau, damals gab es ja noch nicht
die Ehe für alle.
Genau. Und ihr habt auch einen Traugottesdienst vom Pfarrer erhalten.
Das ist richtig. Wir sind zum Pfarrer gegangen. Eigentlich war der Hintergrund ein ganz anderer. Wir wollten eigentlich einen Grund dafür haben, aus der Kirche auszutreten. Weil, naja, klar, wenn mir nicht die gleichen Rechte zustehen in der Kirche, warum soll ich dann Kirchenmitglied sein?
Ja, verstehe ich sehr gut, ja.
Sind hingegangen und haben gesagt, wir möchten heiraten. Und wie sieht es aus? Wir hätten ganz gern zumindest einen Segnungsgottesdienst oder eine Segnung in der Kirche nach dem Standesamt. Der Pfarrer hat sich etwas Bedenkzeit erbeten, beziehungsweise er musste den Gemeindekirchenrat erst einmal um Erlaubnis bitten. Und wir haben 2 oder 3 Tage später nochmal angefragt, weil wir Einladungskarten verschicken wollten und damit ja auch den Programmablauf planen, ob es denn eventuell schon eine Vorentscheidung geben würde. Dann kam nur die Frage, ist einer von euch beiden evangelisch? Ja, wir sind beide evangelisch. Dann herzlich willkommen und Segnungsgottesdienst ist nicht. Wir haben beschlossen, keine Unterschiede zu machen. Es wird ein Traugottesdienst mit Eintrag ins Traubuch.
Voll gut. Also es ist ja auch dann, also 2009, wie gesagt, alles vor der Ehe für alle, ist ja schon auch ein sehr progressiver Support, den ihr da bekommen habt.
Ja, und es hat mich mal wieder bekräftigt, die Entscheidung getroffen zu haben, hierher zu ziehen.
Ja.
Also das erste Gefühl, als ich das Haus gesehen habe und die ersten Bürger getroffen, war das Richtige. Ich bin hier zu Hause.
Voll gut. Kannst du mir noch einmal erklären oder auch den HörerInnen erklären, was ist der Unterschied zwischen einem Segnungsgottesdienst und einem Traugottesdienst?
Naja, im Segnungsgottesdienst gibt es den Segen Gottes verliehen durch den Pfarrer und das war's. Aber nicht das ganze Zeremoniell mit Trauspruch und Eintrag ins Traubuch, also dokumentiert miteinander vor Gott verheiratet zu sein.
Und im Vorgespräch hast du mir erzählt, bei diesem Gottesdienst kam es dann auch dazu, dass die anderen Einwohnerinnen und Einwohner des Ortes erfuhren, dass du HIV-positiv bist.
Es gehört zum Zeremoniell des Traugottesdienstes dazu, dass der Pfarrer ein paar Worte aus den Leben der beiden Eheschließenden plaudert. Und der Pfarrer war damals mit seiner Tochter, die hat er noch im Arm gehabt, bei uns zum Vorgespräch. Und wir haben halt so ein bisschen erzählt, wie wir uns kennengelernt haben, wo wir uns kennengelernt haben. Und das hat er in der Ansprache dann auch so weitergegeben, dass wir uns auf einem positiven Treffen kennengelernt haben. Er hat nicht gesagt, wo und auch nicht, worum es ging. Aber da kam dann das Getuschel und die großen Fragezeichen. Was ist denn ein positiven Treffen?
Achso, ihr hättet gar nicht HIV-positiv gesagt,
sondern
einfach nur positiven
Treffen. Nur positiven Treffen
gesagt.
Okay. Und das war aber der Anlass dazu, dass viele neugierig geworden sind und dann wiederum unsere Nachbarn, gute Freunde im Dorf gefragt worden sind, was hat denn der damit gemeint? Und das war dann die gleiche Situation, wo ich meinen Nachbarn und Freunden im Dorf auch sehr dankbar bin, fragt die beiden selbst.
Und sind dann Leute auf euch zugekommen?
Es sind einige Leute auf uns zugekommen, die gefragt haben und wir das dann auch gesagt, ja, wir sind HIV-positiv und ein kurzes Gespräch darüber und dann wurde es als Selbstverständlichkeit hingenommen. Es ist, wie es ist.
Musstet ihr auch so Aufklärungsarbeit leisten oder konnten alle Leute damit was anfangen? Also ich meine, HIV ist ja immer noch sehr mit Vorurteilen behaftet.
Also ich kann mich an, wir haben kaum Aufklärungsarbeit leisten müssen. Ja, hier und da kam mal eine Frage, aber die war dann wie es uns beiden damit geht. Und im Rahmen dessen haben wir schon das eine oder andere erzählt.
Das klingt irgendwie alles ganz schön geschmeidig. So, also wie du hier im Dorf ankommst, dein Outing und dann kommt René zu dir und ihr heiratet und auch, dass ihr über HIV sprecht. Das klingt alles so geschmeidig. Hast du eine Ahnung, warum das so ist? Normalerweise frage ich immer die Leute so, warum so negative Reaktionen kommen. Aber es klingt einfach so schön und so ermutigend, dass ihr da so viel Support bekommen habt. Was glaubst du, woran liegt das?
Also einerseits, glaube ich, liegt es an dem selbstverständlichen Umgang mit unserer Erkrankung. Sowohl René als auch ich. Wenn wir gefragt werden, geben wir eine ehrliche Antwort. Und ansonsten ist es eigentlich kein Thema. Und denke, die Authentizität und ehrlich damit umzugehen, ist aber auch nicht zum Markte zu tragen. Hier, denke ich, dazu geführt hat, dass so ein sehr geschmeidiger Umgang tatsächlich entstanden ist. Woran es wirklich liegt, haben wir einfach nur Glück gehabt.
Das kann ja manchmal auch sein. Das ist ja dann auch vor allem richtig gut für euch. Authentizität, da möchte ich später auch nochmal so ein bisschen nachhaken. Bevor ich dich frage, alles zu deinem Sein als Bürgermeister. Du gehst ja sehr offen mit deiner HIV-Infektion um. Warum ist dir das wichtig?
Ich möchte mich nicht verstecken. Es gibt, wie in vielen anderen Bereichen, ja auch gute Tage und schlechte Tage. Mhm. Und als ich hierher gezogen bin, habe ich ja nicht gearbeitet. Das heißt, die Menschen haben sich auch schon Gedanken gemacht, warum ich den ganzen Tag zu Hause und kann, mir geht's gut. Mhm. Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, offen und ehrlich darüber zu reden und Auskunft zu geben, ist einfacher, als sich ein Lügengerüst zusammenzusetzen und hier und da nicht die Wahrheit zu erzählen oder einen anderen Grund zu erzählen. Irgendwann fällt es einem auf die Füße.
Mhm. Hat mir ja gerade schon so ein bisschen über deinen Beruf gesprochen. Du bist eigentlich gelernter Konditormeister, richtig?
Richtig. Ich habe erst Gesellenbrief gemacht. Mir hat der Beruf sehr viel Spaß gemacht. Insofern habe ich den Meister hinten dran gehängt. Und ja, ich bin Konditormeister.
Ich werde da richtig spitzörig. Als Kind wollte ich auch immer Konditormeister werden. Und irgendwie zwischenzeitlich, als ich überlegt habe, mein Studium abzubrechen, habe ich auch nochmal geguckt, was ich machen könnte, um Konditormeister zu werden. Es ist letztendlich nicht so gekommen. Und du arbeitest auch jetzt in der Pflege, richtig?
Ich arbeite jetzt in der Pflege, ja.
Also du bist wieder berufstätig?
Ich bin wieder berufstätig, bin auch wieder also sogar sozialversicherungspflichtig berufstätig. Und das ist mir inzwischen auch sehr wichtig, weil auf der einen Seite bin ich sehr dankbar, dass ich die Rente in Anspruch nehmen konnte, habe aber auch den Anspruch, die Dinge, die ich nicht mehr brauche, auch nicht in Anspruch zu nehmen. Mhm. Insofern gehe ich auch wieder arbeiten. Und musste mir dann ja überlegen, was mache ich mit meiner Qualifikation. Und bin dann ich habe schon mal als Betreuer für an demenzerkrankte Menschen gearbeitet in Berlin. Und bin an meinen Arbeitgeber wieder herangetreten und gefragt und habe dann dort in der Küche angefangen, erstmal als Koch zu arbeiten in der Tagespflege. Bin dann in den Betriebsrat gerutscht und habe mich da dann nochmal neu orientiert und meine Meisterqualifikation zum Anlass genommen, die Fachkraft für Arbeitssicherheitsausbildung zu machen und bin nun Sicherheitsmeister und arbeite als Fachkraft für Arbeitssicherheit und als Hauswirtschaftskoordinator, also auch mit dem Wissen der Lebensmittel, in Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz.
Eine ganze Menge. Also auch, weil es dir gesundheitlich besser geht wieder, nehme ich an.
Natürlich, weil es mir gesundheitlich besser geht. Und ich muss dazu sagen, dass soziale Kontakte und Arbeit durchaus auch eine Struktur gibt und zum Wohlbefinden dazu gehört.
Ja.
Also der Mensch muss auch was tun können. Und,
voll, ja. Und neben all diesen Dingen bist du auch Bürgermeister von Sieversdorf-Hohenofen. 2019 wurdest du gewählt.
Ja.
Mit absoluter Mehrheit. 54,5%. Hast du nicht mitgerechnet?
Nein, habe ich nicht mitgerechnet.
Sondern?
Ich war ja vorher schon 5 Jahre in der Gemeindevertretung, um überhaupt mal reinzuschnuppern. Und denke, wenn man in einer Gemeinde lebt, gehört es auch dazu, sich in der Gemeinde zu engagieren. Auf welche Art und Weise auch immer. Die eingehenden Sportvereine, die anderen besuchen Menschen. Und ich dachte, ich gehe in die Gemeindevertretung und schaue mal, was so im Großen für die Gemeinde beitragen kann. Mhm. Und in den 5 Jahren hat sich dann die Frage gestellt, ja, wer wird eigentlich der nächste Bürgermeister, weil unser damaliger Bürgermeister nicht wieder kandidieren wollte, er wollte in den Ruhestand gehen. Mhm. Und da hatte ich dann signalisiert, ja, ich könnte mir das durchaus vorstellen. Und als es dann daran ging, im Grunde genommen die Wahl vorzubereiten, gab es plötzlich einen weiteren Bewerber.
Ah ja, okay.
Das hieß, es gibt keine Einzelwahl, sondern es wird Wählergruppen geben und es ist tatsächlich auch einen richtigen Wahlkampf. Mhm. Hatte ich so nicht gedacht. Und ich als Zugereister, als Gegenkandidaten, jemand, der hier in der Nachbargemeinde in Hohenofen geboren worden ist, hatte für mich einfach die besseren Karten. Auch tiefer wurzelt im Sportverein, im einzigen Sportverein hier im Dorf. Und insofern dachte ich, okay, ich werde wieder in die Gemeindevertretung gewählt. Letztens habe ich auch Erfolge aufzuweisen gehabt. Die Wohngemeinschaft beispielsweise ist auch sehr aufgrund meines Zutuns und meiner Hartnäckigkeit tatsächlich auch erst umgesetzt worden und gebaut worden, weil unsere Kommunalaufsicht nicht ganz so freudig war, als wir Geld in die Hand nehmen wollten und auch mussten, um die auszubauen. Mhm. Ja, und dann war der Wahlkampf und dann war plötzlich die Wahl und absolute Mehrheit.
Weißt du noch, wie du dich gefühlt hast, als das Wahlergebnis feststand?
Das zog sich, weil wir hatten ja die Direktwahl, also wo die Wahlzettel abgegeben worden sind im Wahllokal und gleichzeitig ja auch noch Briefwahl. Und die Briefwahlergebnisse werden ja erst später bekannt gegeben. Insofern war das Ergebnis, als ich das Wahllokal abends verließ, noch deutlich knapper. Also da waren es, glaube ich, so 52%. Und ich bin am Morgen danach nach Rostock gefahren zur Fortbildung. Das heißt, mich hat das Wahlergebnis und die Wahl mitten im Seminar erreicht. Aber natürlich habe ich mich riesig gefreut.
Ja. Ich habe mich gefragt, es klingt vielleicht plump, aber ich habe mich wirklich gefragt, wie sieht dein Alltag als Bürgermeister aus? Hast du eine Sprechstunde, gehst du durchs Dorf, redest du mit Leuten über einen Gartenzaun? Wie sieht so ein Alltag als Bürgermeister aus?
Also ich habe keine Sprechstunde. Meine Kontaktdaten sind im Amtsblatt veröffentlicht und auch auf der Internetseite. Und wenn Bürger oder Bürgerinnen Begehren haben, dann dürfen sie mich jederzeit anrufen, also auch samstags oder sonntags. Das ist bei Bürgern auch so, wenn es brennt oder wenn sie das Gefühl haben, sie müssen es loswerden, dann können sie nicht warten bis zu einer Sprechstunde. Also als ehrenamtlicher Bürgermeister habe ich eigentlich eher nur repräsentative Aufgaben, beziehungsweise die Wünsche und die Notwendigkeiten der Gemeinde in den Amtsausschuss zu tragen. Und das Amt übernimmt eigentlich die Aufgaben der Gemeinde, also wie das Ordnungsamt, Standesamt, all das haben wir ja nicht mehr selber. Das heißt, ich führe ja keine Trauungen beispielsweise durch. Das macht auch das Amt. Und wir haben ja in der Gemeindevertretung nur zu überlegen, dass Straßen repariert werden müssen, Lampen repariert. Das zu beschließen, zu schauen, ob wir genügend Geld im Haushalt haben. Und das ist der Gegenstand der Gemeindevertreterversammlungen.
Da habe ich mich gefragt, zwei Fragen darauf hin. Ich fange mit der ersten an. Was treibt dich dafür an und was motiviert dich?
Ich denke, ich bin so aufgewachsen, der Gesellschaft auch, mich an der Gesellschaft zu beteiligen und der Gesellschaft auch immer wieder ein Stück zurückzugeben. Und das ist auch mein Demokratieverständnis. Demokratie lebt vom Mitmachen. Und ich habe ja schon eingangs gesagt, entweder macht man es in der Gemeindevertretung oder engagiert sich im Sport für die Gemeinschaft. Und das ist meine Motivation. Und wenn man es nicht macht, passiert nichts. Also wird man sich, ich fühle mich hier in der Gemeinde wohl und insofern möchte ich eigentlich auch ganz gerne, dass die Gemeinde lange besteht. Ja. Und da muss man halt auch einfach in die Zukunft gucken und schauen, was man in der Gemeinschaft miteinander dann auch bewegen kann.
Ja, und gibt es auch Sachen, bei denen du manchmal so tief durchatmen musst und bei denen du das Gefühl hast, puh, da muss ich mich jetzt gerade ganz schön durchboxen?
Ja, da merke ich dann halt immer wieder, dass ich hier nicht geboren bin. Und ich kenne viele Befindlichkeiten einzelner untereinander nicht, die hier gewachsen sind, auch in der damaligen DDR, in dem Miteinander und dem Untereinander. Und man merkt doch sehr den Wechsel, wer die Wende gut und positiv erlebt hat und wer sie negativ erlebt hat. Und im Moment ist so eine Phase, wo Dinge aus der ehemaligen DDR glorifiziert werden, einzelne Punkte rausgenommen werden und dann ins Verhältnis gesetzt werden zu heute, was alles nicht funktioniert und es wird einfach nur gemeckert. Die damalige Gemeinschaft hier im Dorf ist auch sehr viel dadurch geprägt worden, dass Dorffeste und Veranstaltungen auch während der Arbeit und vom Betrieb gefördert worden sind. Auch die Gemeinschaft war mitunter auch eine gewollte Aktion. Und jetzt ist es so, wenn Veranstaltungen geplant werden, braucht es auch Koordinatoren, Koordinatorinnen, Menschen, die die Arbeit machen, Helfer und Helferinnen, die den Fest oder eine Veranstaltung erst möglich machen. Und jetzt viele feststellen, oh, das muss ich in meiner Freizeit machen. Und dann einfach wieder zum Konsumieren wechseln und dann warten. Ja, früher war alles besser, da konnte ich einfach hingehen, da war es. Ja, jetzt auf die Idee zu kommen, mit anzupacken. Und was auf die Beine zu stellen, da kommen sie nicht. Da wird dann erwartet, naja, das kann der Bürgermeister machen.
Das klingt frustrierend.
Ich mache das auch gerne und ich plane die Dinge auch und habe ein offenes Ohr. Aber alles durchführen, das kann ich nicht. Und das macht es mitunter einfach ein bisschen schwierig.
Ja.
Und ja, es gibt auch durchaus ein paar, die mit meiner Sexualität und meinem HIV-Positivsein nicht so gut klarkommen. Und das merkt man dann an der einen oder anderen Stelle durchaus auch.
Das wolltest du ja eigentlich explizit aus dem Wahlkampf raushalten. Hat das geklappt?
Nein, natürlich hat es nicht geklappt. Ich habe es nicht zum Wahlkampfthema gemacht, weil es ist eine Erkrankung, die ist ein Teil davon von mir. Ich muss damit umgehen und das Einzige, wo ich überlegen muss, ob ich aufgrund der Erkrankung mir den ganzen Stress und die zusätzliche Arbeit aufhalsen möchte. Mhm. Das ist meine ganz eigene persönliche Entscheidung und da muss auch niemand anders drüber richten, ob ich als HIV-Positiver leistungsfähig bin oder nicht. Mhm. Das sind so Dinge, die, wo sich einige Gedanken gemacht haben darüber. Dass im Wahlkampf plötzlich schwul sein und HIV-positiv sein bis ins Negativste benutzt wurde, das war eigentlich nachher der Auslöser, als ich gewählt worden bin, nochmal in die Öffentlichkeit zu gehen und sagen, ja, ich bin HIV-positiv, ich bin ein schwuler Mann und ich bin ehrenamtlicher Bürgermeister von Sievers-Dorf-Hohenofen.
Mhm.
Aber nur, um zu vermeiden, dass auch im gesamten Amtsbereich es doch wieder hinterm Rücken gehandelt wird oder der eine meint, etwas mehr über mich zu wissen oder etwas weniger über mich zu wissen und das eventuell ausnutzen zu wollen. Und um dem vorzubeugen, haben alle den gleichen Wissensstand bekommen und damit war für mich das Thema eigentlich wieder erledigt.
Und waren das so eher versteckte Anfeindungen oder gab es auch mal offene Anfeindungen, die dir passiert sind?
Nein. Es sind versteckte Anfeindungen gewesen, Dinge, die mir zugetragen worden sind von Nachbarn, von guten Freunden oder auch, aber nie direkt.
Mhm.
Das hat sich keiner getraut.
Krass. Was hast du für einen Umgang damit gefunden?
Ich nehme das zur Kenntnis, weil es wird... Meine Diskriminierung ist nie schön und angefeindet zu werden. Aber wenn ich mich über jeden Kommentar ärgern würde, glaube ich, würde ich Magengeschwüre bekommen. Mhm. Und ich glaube, ich habe mir da auch ein recht dickes Fell zugelegt, manche Dinge einfach abprallen zu lassen und sie nicht als persönlich zu werten, sondern eher als Unzufriedenheit und Ausdruck gegenüber eine öffentliche Angelegenheit, die ich als ehrenamtlicher Bürgermeister zu vertreten habe.
Plus dein Wahlergebnis spricht ja auch für dich.
Das Wahlergebnis, glaube ich, es ist ja absolut ausgefallen. Ich denke, die paar Prozentpunkte, die dazu geführt haben, ist dem Versuch, mich zu diskriminieren, geschuldet. Weil ich glaube schon, dass einige gesagt haben, nö, auf die Art und Weise wollen wir keinen Wahlkampf führen. Und für die war klar, dass ein HIV-positiver Mann sehr wohl ehrenamtlicher Bürgermeister werden kann und vielleicht erst recht und genau deshalb mir auch die Stimme gegeben haben, wo sie vielleicht vorher noch gezögert haben.
Und nach deiner Wahl gab es ja aber dann doch, würde ich schon mal sagen, eine mittelgroße mediale Aufmerksamkeit für dich. Also queer.de hat über dich berichtet, die Siegessäule hat über dich berichtet, die Berliner Zeitung hat über dich berichtet. Bist du auf die zugegangen oder sind die auf dich zugekommen?
Die sind alle auf mich zugekommen und der Auslöser war Holger Wicht von der Deutschen AIDS-Hilfe, der mich anrief, als er den Artikel in der Matz gelesen hat, dass ich gewählt worden bin, zu fragen, ob das nicht auch nicht wichtig wäre, das etwas weiter zu streuen, zu publizieren und zu zeigen, dass ein HIV-positiver Mann sehr wohl auch ehrenamtlicher Bürgermeister werden kann und dass das kein Ausschlusskriterium ist, nur weil man HIV-positiv ist. Und ich engagiere mich ja in der Kampagne Ich weiß, was ich tue, der Deutschen AIDS-Hilfe und eigentlich wollte ich es nicht benutzen, nur auf der anderen Seite denke ich, ist es schon wichtig, auch anderen Betroffenen zu zeigen, dass es nur sehr, sehr wenige Grenzen gibt, die man nicht überspringen kann und eigentlich auch ja ein Stück weit als Vorbild oder Vorbild klingt so hochtrabend, aber zu zeigen, ja, es geht.
Ja, genau. Ich finde,
gut zu machen, mit dass ein Virus kein Hindernis ist.
Voll.
Seine Ziele zu leben, ja, oder seine Ziele zu verfolgen.
Ich finde das auf jeden Fall richtig inspirierend und auch ermutigend. Ich fand diese Entwicklung halt so spannend, weil du mir erzählt hast, du wolltest das eigentlich gerne alles aus dem Wahlkampf raushalten und dann nach deiner Wahl kam dann doch diese mediale Aufmerksamkeit. Die Berliner Zeitung zum Beispiel hat geschrieben, Thilo Christ, ich zitiere, Thilo Christ ist ein Berliner in Brandenburg, ein Wessi im Osten und HIV-positiv und hat es dennoch zum Bürgermeister in einem Brandenburger Dorf gebracht. Wie ging es dir damit, solche oder solche Überschriften über dich zu lesen?
Also das Wort dennoch ist ja durchaus eine Frechheit.
Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ich habe das gelesen und habe mir gedacht, so wie ich dich einschätze, du würdest über dieses dennoch stolpern.
Ja, aber Texte werden einem ja nicht vorgelegt zur Korrektur. Mhm. Und es ist leider so, dass Medien versuchen, Überschriften so zu machen, dass sie sehr reißerisch oder infragestellend formuliert werden. Und was ich sehr schade finde, dass, ich meine, die Überschrift ist ja vielleicht gar nicht, da könnte ich noch drüber hinwegsehen.
Ja.
Wenn sich denn der Lesende die Mühe machen würde, den ganzen Artikel zu lesen. Oft ist es aber so, dass halt einfach nur diese Überschriften gelesen werden. Und solche Überschriften verstärken Vorurteile.
Mhm.
Oder bestätigen Vorurteile. Dieses Dennoch ist in dem Moment, in dem Zusammenhang sehr prägnant. Es werden ja mehrere Dinge angesprochen. Es wird, ja, das Schwulsein angesprochen, es wird HIV-positiv sein angesprochen. Dann auch noch der Ost-West-Konflikt.
Genau.
Ein vermeintlicher Ost-West-Konflikt, obwohl wir nach 30 Jahren ja wohl eigentlich drüber hinweg sein sollten.
Und auch Stadt-Land, Berlin-Brandenburg wird angesprochen.
Stadt-Land wird angesprochen, ja.
Ausgeholt.
Es wird also wirklich alles ausgeschöpft und jedes Klischee versucht zu bedienen oder irgendwie in Frage zu stellen und ja, aber hätte ich deswegen einen Leserbrief schreiben sollen? Nein, ich glaube nicht.
Die Siegessäule hingegen, die hat eine ganz andere Überschrift für den Artikel gewählt und die hat nicht dich in den Mittelpunkt gestellt, sondern das Dorf mit einem Zitat von dir und zwar, toleranter kann ein Dorf nicht reagieren. Das war ein Zitat von dir in diesem Interview in der Siegessäule. Wie meintest du das damals?
Tolerant war das falsche Wort.
Mhm.
Weil ich bin akzeptiert. Mhm. Das heißt, es ist Akzeptanz. Und ansonsten ist es so, ich bin hier akzeptiert und ich fühle mich hier akzeptiert. Und ja, das Wort ist halt einfach falsch gewählt und wird ja häufig verwechselt miteinander.
Mhm.
Tolerant klingt irgendwie so schöner als Akzeptanz, obwohl es eigentlich ja eher eine viele, viele Stufen drunter ist.
Voll,
weil
ja.
Ich möchte nicht toleriert werden, sondern akzeptiert werden, weil ich bin ja auch authentisch hier.
Ja. Ist es mittlerweile wieder ein bisschen abgeebbt, das mediale Interesse an dir?
Ja.
Ja?
Also das mediale Interesse im Zusammenhang mit HIV schon. Ansonsten ja eher nicht, weil als Bürgermeister ist man immer mal wieder in der Presse. Und jetzt ja gerade aufgrund des desolaten Haushaltes. Und da bin ich dann halt auch deutlich falsch verstanden oder missverstanden worden. Beziehungsweise da sind dann eben auch Worte gewählt worden, ich habe den Sportverein im Blick. Und dieses, den Sportverein im Blick zu haben, ist für einige hier im Dorf so bedrohlich interpretiert worden, dass sie der Meinung sind, ich würde den Sportverein nicht wollen.
Aber das ist nicht der Fall.
Natürlich ist es nicht der Fall. Ich freue mich darüber, dass es hier einen so aktiven Sportverein gibt. Ich selber kann mit Fußball überhaupt nichts anfangen. Das heißt, ich kann da keine Freude dran finden. Aber ich finde es extrem wichtig, dass es den Sportverein gibt, der sich für Kinder- und Jugendarbeit stark macht. Und selbstverständlich wird die Gemeinde auch immer diese Jugendarbeit unterstützen. Aber ich mache schon Unterschiede, ob es Jugend- und Kinderarbeit ist oder ob da noch Ambitionen zusätzlich eine Rolle spielen, die vielleicht quersubventioniert werden sollen über den Gemeindehaushalt als Amateur oder beispielsweise in der Liga zu spielen. Das sind Aufgaben, finde ich, die muss finanziell der Verein selber stemmen,
mhm,
und da nicht den Anspruch hegen, da von der Gemeinde auch unterstützt zu werden. Und ich glaube, das ist das, was jetzt vielen unter den Nägeln brennt hier in der Gemeinde. Und ja, anstatt miteinander zu reden, wird dann eben wütend mal eine Gemeindevertretersitzung besucht und dem Ärger Luft gemacht, um dann festzustellen, dass der Sportverein gar nicht den Gürtel enger stellen muss, sondern eher alle anderen Bürger solidarisch darauf verzichten, möglicherweise schon im nächsten Jahr neue Straßenlaternen zu bekommen. Ich glaube, es ist einigen Sportkameraden und Kameraden so nicht bewusst.
Ich würde gerne noch so zum Abschluss noch auf dein anderes ehrenamtliches Engagement zu sprechen kommen. Also du bist ja nicht nur Bürgermeister und berufstätig und hast Ziegen und Schafe.
Nur Schafe.
Bitte?
Nur Schafe.
Nur Schafe. Aber allein das ist ja schon ein tagesfüllendes Programm. Seit 13 Jahren engagierst du dich mittlerweile bei Ich weiß, was ich tue, der Schwulenpräventionskampagne der Deutschen AIDS-Hilfe. Richtig? 13 Jahre sind das schon, oder?
13 Jahre sind das schon, ja.
Was machst du dort?
Was mache ich dort? Ich habe angefangen als Rollenmodell, so hieß es. Das heißt, bin ich davon ausgegangen, die ist übrigens auch 2008 gestartet, bis 2009, als wir geheiratet haben, ging es richtig los. Mhm. Und mir war zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, dass es heißt, von einem CSD zum anderen CSD zu reisen. Davon war eigentlich nie die Rede. Es ging eigentlich darum, eine provokante Aussage zu machen zu HIV. Zum Denken anzuregen und gleichzeitig ins Gespräch zu kommen über Prävention. Was kann ich tun, um im besten Falle negativ zu bleiben? Aber eben halt auch, was kann der Positive tun, trotzdem ein erfülltes Sexualleben zu haben, ohne Angst haben zu müssen, seine HIV-Infektion weiterzugeben. Und für mich war das damals klar, ja, ich gebe mein Gesicht dafür, ich lebe offen HIV-positiv, möchte Mut machen, HIV-positiv offen zu leben. Mhm. Und dann war es für mich klar, diese Kampagne zu unterstützen.
Es klingt nach viel Fußarbeit und viel Reden mit Leuten.
Es ist dann viel Fußarbeit geworden, weil die Kampagne plötzlich, es war mir zu dem Zeitpunkt ja eigentlich nicht wirklich bewusst, wir tatsächlich auch zu CSDs gereist sind, auf die Bühne eingeladen worden sind und plötzlich dann mal einen Schwank aus unserem Leben mit HIV zu erzählen hatten. Und da sind zum Teil auch sehr gute Fragen gekommen, mhm. und die ich nicht immer alle beantworten wollte, weil sie zum Teil auch unter die Gürtellinie gegangen sind. Aber das Hauptanliegen ist, zu zeigen, dass man mit HIV gut leben kann, mhm. und eben halt auf den Veranstaltungen Menschen die Möglichkeit zu geben, miteinander ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen, wie ist es denn mit dem Virus zu leben, wie ist das mit den Medikamenten? Na, was kann ich auch tun, um das Virus fernzuhalten?
Und was glaubst du, mit welchen Vorurteilen und Falschannahmen müsste in der Gesellschaft eigentlich noch aufgeräumt werden, rund um HIV?
Die Bilder in der Gesellschaft sind ja sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man hingeht. Grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass allen Menschen, egal ob sie an HIV erkrankt sind, HIV-positiv sind oder eine andere chronische Erkrankung haben, ihm nicht per se abzusprechen, ihr Leben führen zu können, mhm. arbeiten zu können und lieben zu können.
Mhm. Für mich war tatsächlich einer der Fakten, die ich in den letzten Jahren sehr augenöffnend und auch richtig krass fand und richtig wichtig finde, dass ja HIV, wenn die Viruslast unterhalb der Nachweisbarkeitsgrenze ist, einfach nicht übertragen werden kann. Unterhalb der Nachweisbarkeitsgrenze heißt nicht übertragbar.
Ja, wo keine Viren ist, kann keine Viren weitergegeben werden.
Und genau.
Das wünschte ich mir beispielsweise auch in der Bevölkerung, dass da einfach bekannter wird, dass therapierte HIV-positive Menschen überhaupt gar kein Ansteckungsrisiko bedeuten und dass die eben halt auch ganz selbstverständlich ihr Leben führen können und N gleich N, U gleich U, genau, ja. Oder nicht nachweisbar, nicht infektiös.
Genau.
Ja, aber nicht übertragbar. Und das ist eine Botschaft, die noch weiter verbreitet werden
muss. Voll, auf jeden Fall, genau. Deswegen wollte ich die gerne hier nochmal so explizit zur Sprache bringen, damit alle Menschen, die das hören, dieses Wissen auch weitertragen.
Aber das ist das, was die Kampagne, ich weiß, was ich tue, eben halt von 2009 an, am Anfang ja nur Präventionsarbeit gemacht hat, eine Ansteckung zu vermeiden. Aber mit dem EKAF-Papier 2012 ja dann auch schon verbreitet hat und kommuniziert hat, dass wenn die Viruslast unter der Nachweisgrenze ist, man sich keine Sorgen machen muss, dass das Virus nicht übertragbar ist und dass das, was damals in der Schweiz festgestellt worden ist und ja nur für Ehepaare eigentlich gedacht war, um den Kinderwunsch zu erfüllen, sehr wohl auch übertragbar war auf schwule Männer, die, um kein HIV zu bekommen, dass eine Therapie ein guter Schutz ist und daraus entstanden ja dann auch die Präexpositionsprophylaxe, mhm. sich gut zu schützen und sorgenfreien Sex zu haben, was nicht heißt, dass es nicht auch andere sexuell übertragbare Infektionen gibt und wo es dann durchaus Sinn macht, ein Kondom zu benutzen.
Genau, aber die PrEP, diese Präexpositionsprophylaxe, wird ja mittlerweile für schwule Männer von der Krankenkasse auch übernommen, tatsächlich. Das ist eine Sache, die sich elementar auch geändert hat in den letzten Jahren.
Ja, und ich denke, es ist dem Kampf der vielen Aktivisten und auch Aktivistinnen geschuldet,
voll,
die und die immer wieder Druck gemacht haben und das Thema in der Präventionsarbeit thematisiert haben, dass es dazu gekommen ist und eben halt auch sinnvolle Präventionsmaßnahmen zu finden. Und da ist die PrEP ein guter Baustein da, wo jemand sehr sexuell aktiv unterwegs ist, ist es halt einfacher, die eine Pille zu nehmen am Tag und sich keine Gedanken drüber machen zu müssen, sich mit HIV anstecken zu können.
Ja. Zum Abschluss habe ich mich gefragt, Tilo, wenn du jetzt so in die mittelbare Zukunft blickst, du als Bürgermeister, welche Themen sind denn für dich so am wichtigsten gerade in der Gemeinde? Oder was würdest du gerne vor allen Dingen umsetzen wollen während deiner Legislatur?
Ein besseres Miteinander wünschte ich mir und dass die Bürger und Bürgerinnen begreifen würden, dass nur wenn man miteinander etwas macht und auch jeder mit anpackt, auch ein Dorf tatsächlich eine Zukunft hat. Und jedes Projekt funktioniert nur, wenn viele Menschen mit anpacken. Und wenn ein Dorf eine Zukunft haben will, muss es auch wirtschaftlich gut dastehen. Und da braucht es gemeinsame Projekte, sei es ein Solarpark oder einfach auch nur die Idee, wirklich alle Dächer beispielsweise in der Gemeinde mit, da wo es möglich ist, mit Solarpaneele zu belegen und sich auch Gedanken zu machen, wie so eine Gemeinde als Gesellschaft oder als Verein oder unter welchen Vorzeichen auch immer sich da gemeinsam engagiert und nicht, dass alle immer nur darauf warten, dass die Bundesregierung irgendetwas tut, irgendetwas macht oder dass irgendwer hier im Dorf den Anfang macht, dann nur dastehen und meckern, das hätte ich besser gemacht, anstatt tatsächlich mit anzupacken und während des Tuns zu merken, wo man noch nachjustieren und etwas verändern muss. Und ich würde mir wünschen, dass die bei Gemeinschaftsprojekten die persönlichen Befindlichkeiten hinten angestellt werden.
Okay. Letzte Frage. Wirst du 2024 noch mal kandidieren?
Das weiß ich noch nicht.
Okay.
Aufgrund der ganzen Aggressivität und der Erwartungshaltungen vieler und die Art und Weise, wie das kommuniziert wird, muss ich mir echt überlegen, ob ich mir das noch mal auf die Schultern laden möchte. Grundsätzlich eigentlich schon, weil in 5 Jahren kann man so viel nicht erreichen. In 5 Jahren kann man vieles nur in Bewegung bringen. Und ich würde schon auch einige Dinge, Projekte tatsächlich begleiten, eine Kita beispielsweise vielleicht auf den Weg zu bringen und auch noch mitzueröffnen. Und da würde ich weitere 5 Jahre brauchen. Und das werden die nächsten 2 Jahre auch im Umgang miteinander zeigen, ob ich dann noch willens bin, mich überhaupt aufstellen zu lassen. Oder ob ich sage, nee, tut mir leid, aber die Art und Weise, wie einige Menschen miteinander glauben, umgehen zu müssen, das muss ich dann nicht länger ertragen.
Danke.
Tilo hat mich mit seiner Art sehr beeindruckt. In all seinen Erzählungen schwingt immer mit, wie offen und nah er bei den Menschen ist. Ob als Bürgermeister, Pfleger oder mit seinem ehrenamtlichen Engagement. Genauso offen, wie das Dorf ihn empfing, geht er auch auf die lokale Gemeinschaft zu. Ein Wechselspiel, was mir mal wieder zeigt, wie wichtig es ist, dass queere Menschen ihr Leben mit ihrer Umgebung gestalten können und nicht ihrer Umgebung zum Trotz. So gewinnen nämlich alle davon. Und gleichzeitig ist auch Vorsicht geboten, denn queere Menschen sind nach wie vor angreifbar, auch wenn ihre Sexualität oder in diesem Fall ein HIV-Status nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun haben. Hier ist dann die Gemeinschaft gefragt, um Sicherheit zu schaffen und den Rücken zu stärken. Das kann sich in diesem Fall auch durch Vertrauen in einem eindeutigen Wahlergebnis ausdrücken. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Tilo, für deine offene Art und deinen herzlichen Empfang bei dir zu Hause in Sieversdorf-Hohenofen. Das war Somewhere Over the Haybale. Ihr findet alle Folgen überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich bei Facebook und Instagram auf eure Fragen und euer Feedback. Und falls ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. Wirklich, 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 wirklich gern. Ich freue mich schon jetzt riesig auf euch. Bis dahin.